Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Welche Rohstoffe brauchen wir für die Energiewende? Welche Rohstoffe stecken beispielsweise drin in Windrädern oder E-Autos? Woher kommen sie und gibt es überhaupt genügend davon? Unter anderem das fragt Kira Krome im Auftrag der Energieagentur NRW den Geowissenschaftler Christoph Hilgers vom Karlsruher Institut für Technologie. Herzlich willkommen zur 30. Folge des Podcasts der Energieagentur NRW.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind ein Geowissenschaftler. Sie beschäftigen sich mit Rohstoffen und der Frage der Rohstoffversorgung. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, habe ich mich noch mal so ein bisschen an meine Schulkenntnisse erinnert und mir so überlegt, Rohstoffe, die in Windenergieanlagen stecken, Zement, Stahl, Sand, ja, das ist uns alles irgendwie bekannt. Kupfer ist auch viel drin, aber dann kommen wir schon zu so Dingen wie Neodym. Das gehört zu den seltenen Erden. Das braucht man, um die magnetischen Kräfte in Generatoren zu verstärken. Aber helfen Sie uns doch nochmal, bevor wir uns mit Rohstoffen beschäftigen, sowas wie Neodym, seltene Erden, die heißen ja nicht seltene Erden, weil sie selten sind, oder?
Genau. Die seltenen Erden, das sind Metalle und ja, die wurden vor gar nicht allzu langer Zeit so sukzessive gefunden und befinden sich eben in bestimmten Mineralen und da gehört eben Neodym auch dazu. Und diese Minerale, die werden dann Lagerstätten gewonnen und da es nicht so viele von den Mineralen gibt, hat man ihnen damals gesagt, oh, die sind aber selten, die Minerale. Und die seltenen Erden, diese Metalle, die hat man als ja Oxide erst separieren können. Und das hat man früher Erden genannt. Und so kam es zu diesem Wort seltene Erden. Die braucht man eben auch, eben um die Energiewende hinzubekommen. Zum Beispiel eben in diesen Magneten wie Neodym oder Präsodym. Also diese Elemente, von denen man in der Schule wahrscheinlich gar nichts gehört hat.
Und wo findet man dieses Neodym?
Also diese seltenen Erden, die kommen eben in den Mineralen vor, wie Monazit oder Bastianit. Und da befinden sich in diesen Mineralen eben eigentlich ganz viele von den seltenen Erden. Und das hat das auch so schwierig gemacht, die überhaupt voneinander zu separieren, diese seltenen Erden, weil die eben zusammen in diesen Mineralen vorkommen. Also erstmal braucht man die richtigen Minerale. Die kommen immer in bestimmten Gesteinen vor. Und die kommen dann eben vielleicht, wenn sie höher angereichert sind, in Lagerstätten vor, die man dann überhaupt erstmal finden muss. Und die stecken dann eben diese seltenen Erden in diesen Mineralen und die stecken eben in den Gesteinen. Und die Gesteine, das sind so magmatische Gesteine, also frühere alte Vulkane oder Granitintrusionen oder metamorphe Gesteine, die bei der Gebirgsbildung entstanden sind. Wenn die aber verwittert sind, dann reichern die sich auch in Sanden an. Die werden zum Beispiel aus Sanden in Indien abgebaut. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, wo man dann diese seltenen Erden findet und abbauen kann. Aus harten Gesteinen und eben auch zum Beispiel aus Sanden oder zum Beispiel auch aus Ton.
Und das macht man dann in einem klassischen Bergbauprojekt?
Genau, da gibt es also typischerweise Bergbauprojekte, zum Beispiel in Nordamerika. Da gibt es eigentlich für ganz Nordamerika nur eine Mine, die heißt Mountain Pass in Kalifornien. Die hat man vor vielen Jahrzehnten gefunden, weil man eigentlich Uran suchte, hat aber dann damals Thorium abgebaut für die Glühstrümpfe, für die Gaslampe damals. Dann kam aber der Farbfernseher, da brauchte man die rote Farbe, dafür brauchte man Europium, auch ein seltenes Erdenelement. Und das hat man dann auch in der Lagerstätte gefunden. Das heißt, die Lagerstätte, die dauert eine ganze Zeit an und da sind also verschiedene Metalle drin. Und je nachdem eben, was man so braucht, kann man eben die Lagerstätte auch für eben die Gewinnung von verschiedenen Metallen nutzen. Aber heute ist es so eben, dass der Hauptteil der seltenen Erdelemente eben in China gewonnen und auch in China produziert werden.
Der Hauptmarkt ist dann, der Hauptfördermarkt ist also in China und hat das etwas damit zu tun, dass es so kompliziert zu gewinnen ist, weil es eigentlich nur als Beistoff herauszuholen ist aus der Erde?
Das ist, glaube ich, ein bisschen diffiziler. Es ist so, dass eben dann ja, man einerseits ja den Rohstoff im Bergbau gewinnen muss und dann wird das in der Mine angereichert, man nennt das aufkonzentriert und dann wird es irgendwo hin verschifft, eben um die Welt, um dann bei der Raffination dann aus diesem aufkonzentrierten Erz das Metall zu gewinnen. Und es ist dann wirklich so, dass eben aus Mountain Pass aus Kalifornien oder auch als diese Krise war mit den seltenen Erden, da hat man dann in Australien eine große seltene Erdlagerstätte aufgemacht, dass diese seltenen Erden dann verschifft werden und die werden größtenteils nach China verschifft. Und das hat eben zum einen den Grund, dass da eben besonders viel Kapazitäten sind, überhaupt die Metalle da zu gewinnen. Und die Kosten und die Standards, die sind da eben auch anders als in anderen Ländern.
Jetzt haben wir über Windenergie gesprochen, aber wir haben ja auch noch diverse andere Technologien, die bei der Energiewende eine Rolle spielen, zum Beispiel auch Solaranlagen. Und lassen Sie uns noch über ein anderes Metall sprechen, nämlich über Kupfer, das wir ja nun tonnenweise brauchen für die Energiewende, für Generatoren, für Getriebe, für Kabelstränge, Umspannstationen, Stromleitungen. Das gewinnt man aber woanders her als Neodym und andere seltene Erden.
Genau, es gibt also verschiedene Metalle und die kommen in verschiedenen Lagerstätten vor und eine Lagerstätte kann zwar polymetallisch sein, heißt also, da gibt es dann also verschiedene Metalle, die da gewonnen werden können, aber eben verschiedene Metalle haben bedingen auch verschiedene Lagerstättentypen. Und so ist eben für Kupfer so, dass man da eben andere Lagerstätten auffährt. Und vielleicht sollte man da ja erwähnen, dass wir auch hier in Deutschland eigentlich eine der weltgrößten Kupferlagerstätten haben und dass dann eben in Deutschland der Kupferbergbau, ich glaube 1990 hat er aufgehört im Mansfelder Revier, dass aber im Prinzip aus dieser Lagerstätte in Polen immer noch Kupfererz gewonnen wird und man auch jetzt in Deutschland überlegt, ob man zum Beispiel in Stremberg an der Lausitz wieder eine Kupferlagerstätte aufmacht. Da vermutet man 1,9 Millionen Tonnen Kupfer in so ungefähr 1000 Meter Tiefe. Aber die großen Kupferlagerstätten, die schaffen das eben im Jahr so 500.000 Tonnen Kupfer, also wirklich reines Kupfer, gewonnen werden können. Die sind riesengroß und das sind Lagerstätten, die haben eigentlich weniger Prozentanteil Kupfer als das, was wir hier so aus Europa kennen. Die sind aber dennoch ökonomischer. Und zwar deswegen, weil man da eben große Volumina an Gestein effizient eben gewinnen kann, so dass die mit einer Kupferkonzentration ungefähr den Faktor 10 mal weniger als bei uns, nämlich so 0,15-0,2% Kupfer, dass die damit eben vom Energieaufwand und vom CO2-Footprint eben ökologischer und ökonomischer produzieren können als so mehrere Meter mächtige Kupferlagerstätten bei uns oder andernorts. Und was den Bedarf angeht, wir brauchen ungefähr so 20 Millionen Tonnen Kupfer im Jahr global gesehen. Das kommt vorwiegend aus Chile, aus Peru und aus China. Da haben wir also nicht unbedingt eben Versorgungsengpässe, weil eben verschiedene Länder eben Kupferlagerstätten haben. Und wenn die Innovation weitergeht, dann sehen wir nicht unbedingt, dass wir irgendwann einen Mangel an Kupfer haben werden. Dennoch sollte man nicht verschweigen, dass eben die Energiewende ja viel Kupfer braucht, also nicht nur die Stromkabel. Auch der Generator von so einer Windkraftanlage braucht 4 Tonnen Kupfer und das heißt eben, der Bedarf an Kupfer, der ist schon immens. Man kann so ungefähr sagen, dass wir bis 2050 nahezu so viel Kupfer brauchen, wie in der gesamten Menschheitsgeschichte bis heute. Dennoch glauben wir Geologen, dass da Kupfer auch in Zukunft in ausreichender Menge verfügbar sein wird.
Das ist eine spannende Aussage, denn wir reden ja einerseits von der Rohstoffknappheit. Das ist etwas, was ja im Moment so die Schlagzeilen durchaus beherrscht. Andererseits sagen Sie jetzt, eigentlich haben wir genug. Wir wissen aber auch, wir werden immer mehr brauchen. Bevor wir das aufdröseln, sollten wir vielleicht nochmal eine Begrifflichkeit klären. nämlich der Begriff der kritischen Rohstoffe. Was genau ist mit kritischen Rohstoffen gemeint? Worauf bezieht sich das kritisch? Bezieht sich das auf die ökologischen Folgen bei der Gewinnung? Denken wir an Kupferminen in Peru zum Beispiel. Oder bezieht sich das auf die Knappheit? Was ist mit kritischen Rohstoffen genau gemeint?
Kritische Rohstoffe, ich habe es ja gerade schon erwähnt, heißt nicht, dass Rohstoffe geologisch kritisch sind. Und darum sagen wir auch, eigentlich es sind nur potenziell kritische Rohstoffe.
Also geologisch kritisch heißt, dass sie geologisch durchaus ausreichend vorhanden sind, meinen Sie?
Mhm. Genau. Die Rohstoffe sind geologisch ausreichend vorhanden. Die Frage ist, ob die Rohstoffe auch verfügbar sind. Und verfügbar heißt eben, ob ich Zugang zu diesen Rohstoffen habe. Und da spielen eben andere Parameter nur eine Rolle als nur eben die Geologie, ob eben Rohstoffe sich in ausreichender Menge und Konzentration im Boden befinden. Und man bewertet dann eben entsprechend ja die Lieferrisiken und die Bedeutung der Rohstoffe für die Wirtschaft. Und das macht man in Deutschland auch, denn da gibt es die Deutsche Rohstoffagentur und die guckt sich eben an, eben wie das sich so mit den Rohstoffen verhält, ob da eben entsprechend Länderkonzentrationen vorliegen oder eben entsprechend Risiken in den Ländern. Und das schaut man sich eben auch an für die Rohstoffe, nämlich da, wo sie produziert werden, also die Bergwerksförderung. Und man schaut sich das auch an für eben die Gewinnung der Metalle, also die Raffinadeproduktion. Weil wie gerade eben gesagt, ja eben die Förderung und da, wo die Metalle gewonnen werden, das sind nicht unbedingt dieselben Orte. Und dann werden die Rohstoffe durchaus eben auch einmal um den Globus transportiert.
Und macht man sich bei dieser Betrachtung auch Gedanken um die ökologischen Folgen, die die Ausbeutung von Minen in anderen Teilen der Welt hat? Gehört das auch mit in die Betrachtung hinein?
Das hängt davon ab. Man diskutiert eben, verschiedene Länder haben im Prinzip verschiedene Bewertungsparameter. Bei uns in Deutschland sind es eben die Länderkonzentration und die Länderrisiken. Aber sowohl hier in Deutschland eben die Behörde als auch manche Unternehmen in Deutschland fahren dann wirklich auch zu den Minen in die einzelnen Länder, um eben zu schauen, dass die Dinge da ordentlich laufen und entsprechend eben der Standards, die auch sukzessive eben global erhöht werden müssen, meiner Ansicht nach.
Jetzt haben wir ja das Thema, dass Sie jetzt schon mehrfach angesprochen haben, dass die meisten Rohstoffe aus einer sehr kleinen Zahl von Ländern kommen. Also ich mache es mal fest an einem Beispiel. Ungefähr 45% des globalen Nickelangebots kommt aus Indonesien und aus den Philippinen. Sie haben eben China schon genannt als großen Produzenten von seltenen Erden. Wenn wir auf Kobalt gucken, dann kommt das meiste aus dem Kongo. Im Bergbau produzieren wir eigentlich nur in 10 Staaten wertmäßig das, was so an 70% von Rohstoffen so weltweit gebraucht wird. Da haben wir ja so eine gewisse Schieflage. Wir müssten ein bisschen darüber sprechen, was das bedeutet. Der Bedarf wird ja steigen, aber wir sind ja dann doch sehr abhängig von einer sehr kleinen Zahl von produzierenden oder gewinnenden Ländern.
Ja, also die Abhängigkeit natürlich, die wird steigen, im Gegensatz zum Ölzeitalter, wo wir eben verschiedene Lieferanten haben, ist das bei den Rohstoffen nicht in der Menge so der Fall. Und die Energiewende ist eben eine Rohstoffwende. Wir werden also pro erzeugter Energie viel mehr Rohstoffe brauchen, als das eben bei den bisherigen klassischen fossilen Energien der Fall ist. Und dadurch ergeben sich eben auch neue Abhängigkeiten. Aber wenn eben heute eben die Rohstoffe aus wenigen Ländern produziert werden, dann heißt das nicht, dass es in anderen Ländern keine Rohstoffe gibt, sondern die Rohstoffe, das geht eben mit großen Investitionen von 500 Millionen, Milliarden, mehrere Milliarden Euro einher. Und da muss man sich eben gut überlegen, wenn es irgendwo schon eine Mine gibt, die produziert, ob man das Investment tätigt und dann eben eine neue Mine auffährt. Denn man darf nicht vergessen, bei den großen Investitionssummen, da ist auch die Abschreibung besonders lange. Die Innovationszyklen, die werden immer kürzer. Und man muss ja auch sicher gehen, dass man dann das investierte Geld auch irgendwann wieder zurückverdient. Und darum muss man auch gut überlegen, wann überhaupt eine Mine aufmacht oder nicht. Und genauso ist das bei der Produktion, also der Raffinade, der Gewinnung von den Metallen aus dem Erz. Auch da kann natürlich man anderswo auch Kapazitäten aufbauen. Und das ja dann auch durchaus in der Diskussion, wenn es zunehmend kritisch wird, eben die Rohstoffe verfügbar zu haben.
Vielleicht können wir nochmal auf den Bedarf eingehen. Das haben Sie ja mal an anderer Stelle auch mal beschrieben, auf was wir uns da einstellen müssen, was die Größenordnungen angeht, wie der Bedarf steigen wird, wenn wir die Energiewende weiterdenken, was da auf uns zukommt.
Also der Bedarf hängt natürlich davon ab, welche Szenarien man so eben berücksichtigt. Der hängt davon ab, eben ob die ganze Welt bei der Energiewende mitzieht oder nicht und wann eben welches Klimaziel erreicht werden soll. Da gibt es da verschiedene Studien dazu, wie viel Prozent sich eben oder ja die Rohstoffe eben dann entsprechend erhöhen werden, um eben den Bedarf für die Energiewende decken zu können. Und dann sind dann eben je nach Rohstoff schon Faktoren von der Verdopplung, Verdreifachung, Verzehnfachung der Produktion dabei. Und das ist immer abhängig von dem Rohstoff. Auch da darf man aber nicht vergessen, dass es durchaus für manche Rohstoffe dann auch immer wieder Alternativen gibt. Manche, die man kennt, manche, die man nicht kennt und die dann irgendwann entwickelt werden und wo dann eben vielleicht der ein oder andere Rohstoff auch ersetzt werden kann, wenn er denn zu teuer ist und nicht verfügbar ist.
Aber gehen wir nochmal auf so die großen Themen ein, die uns immer wieder in der Diskussion um die Energiewende beschäftigen, beispielsweise Lithium bei der Batterieherstellung für Elektroautos und alles, was dann da dranhängt. Wir haben ja Lithiumvorkommen durchaus auch in Deutschland, jetzt gerade im Erzgebirge entdeckt. Etwas naiv betrachtet, aus meiner Sicht jedenfalls, könnte man ja sagen, naja, wenn das so teuer ist und so schwierig woanders her zu besorgen und wir haben das hier bei uns im heimischen Boden, warum fördern wir das nicht hier?
Da ist man ja auch dabei zu schauen, dass man die Lieferketten diversifiziert, also dass man sich dann eben auch unterschiedliche Quellen eben offen hält. Und da spielen natürlich die heimischen Rohstoffe auch eine Rolle, eben die Risiken der Rohstoffknappheit, also der Verfügbarkeit, zu minimieren. Man darf aber nicht vergessen, dass wir ein exportorientiertes Industrieland sind und darum brauchen wir viele Rohstoffe, die importiert werden, die hier verarbeitet werden und die als Produkt auch wieder exportiert werden. Und das Importieren von Rohstoffen ist ja gar nicht schlecht, weil ja, Import heißt auch Handel und Handel heißt ja auch, dass man Länder, mit denen man sonst gar keinen Handel treiben würde, Handel treibt und dann eben entsprechend die Länder sich auch entwickeln können, so wie das auch in Deutschland vor einigen hundert Jahren der Fall gewesen ist. Ja, zum Lithium. Also in Lithium, da gibt es durchaus Potenzial in Deutschland, also in Sachsen, da überlegt man eben oder hat man nachgeschaut, da hat man eine Lagerstätte gefunden, die man 2025, wenn alles gut geht, auffahren möchte und wo man dann denkt, dass man da aus so einem Gneisgestein eben auch Lithium abtrennen kann. In dieser Einheit, dieses Lithiumcarbonat-Äquivalent, von dem man oft in der Zeitung liegt, sagen die, dass sie wahrscheinlich pro Jahr so 7.000, 8.000 Tonnen produzieren könnten. Und auch bei uns hier in Karlsruhe im Oberrheingraben, da überlegt man auch Lithium zu gewinnen, aber da aus den sogenannten Formationswässern. Da hat man nämlich gesehen, dass bei diesen Geothermiebohrungen der Erdwärme, wo man das warme Wasser nach oben bringt, da bis zu 200 Milligramm Lithium da drin sind. Und da ist man gerade auch dabei, in verschiedenen Projekten eben zu gucken, ob man das Lithium abtrennen kann. Da gibt es hier die ENBW und eine Firma Vulkan Energie, die das versuchen. Und die denken, dass sie vielleicht sogar so bis zu, zumindest die Firma Vulkan Energie denkt, dass sie da bis zu 34 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent pro Jahr gewinnen kann. Da kämen wir also so in der Summe auf 40.000 Tonnen pro Jahr, wenn das denn auch alles klappt. Aber in 2030 denkt man so, dass man in Deutschland so 50 bis 170.000 Tonnen braucht. Und das heißt also, ohne Ohne Import geht's auch da nicht. Heimische Rohstoffe können eine Rolle spielen, aber ohne Import sind eben da, ist der Bedarf auch nicht zu decken.
Was ich aber nochmal ganz spannend finde, um nochmal auf die heimische Situation zurückzukommen, wie muss man sich das praktisch vorstellen, wenn wir doch viele Rohstoffe im Boden haben? Wie kompliziert ist das? Sie haben ja gesagt, da steckt ein großes Potenzial drin. Da sind auch durchaus schon Berechnungen angestellt worden, wie viel Tonnen man da rausholen könnte. Aber wie einfach ist das? Soweit ich weiß, kann man ja nicht einfach, wenn man was im Boden hat, dann eine Mine eröffnen und anfangen, das abzubauen. Da gehören ja doch eine ganze Reihe von Hürden zu überwinden, die man da vorher ja überwinden muss. Wie kompliziert ist das?
Ja, da gibt es langjährige Genehmigungsverfahren, wo viele Behörden vom Bergbau bis zum Umweltschutz eben eingebunden sind, wo eben dann auch vorgeschriebene Dokumente einzureichen und zu prüfen sind, bis es dann tatsächlich zu eben dem Auffahren einer Lagerstätte kommt. Und dazu darf man nicht vergessen, dass es auch da wieder um viel Geld geht. Man braucht also eben große Kapitalgeber, die dann bereit sind, eben Geld zu investieren und dieses auch langfristig eben dann ja in der Lagerstätte zu investieren und dann zu warten, dass eben über viele Jahre dann wieder auch dann ja der Return of Invest kommt und dann auch das investierte Kapital zurückfließt an die Firmen. Und was eben die Gewinnung von Lithium aus diesen Formationswässern angeht, tun sich eben auch heute immer noch eben neue Dinge auf, an die man früher gar nicht gedacht hatte. Und das ist eben bei der Gewinnung von Lithium aus Formationswässern der Fall. Und da sind wir eben ja auch im Bereich der angewandten Forschung. Und da wird eben jetzt gerade eben von verschiedenen Firmen und auch von uns ja, von der Universität, geschaut, mit welchen Verfahren man denn möglicherweise eben dieses Lithium bei der Produktion von Erdwärme auch aus diesen Formationswässern gewinnen kann.
Vielleicht erläutern Sie noch mal einmal kurz, was Formationsgewässer sind.
Also ich nutze das Wort Formationswässer, weil ja auch zum Beispiel die Diskussion mit dem Fracking immer von dem Wasser geredet wird. Und Formationswässer sind sozusagen Salzlaugen, weil je tiefer ich bohre, und hier bei der Geothermie sind es ja also dann 1, 2, 3 Kilometer tief, da ist eben die Erde schon viel wärmer und dann werden eben schon Minerale angelöst. Und darum ist da unten eben kein Trinkwasser, sondern wir nennen das eben das Formationswässer, weil die da eben in bestimmten Gesteinsformationen eben vorhanden sind. Das sind also wirklich ja hochkonzentrierte Salzlaugen. Und weil das dann eben da so ist, dass da eben wegen der Wärme diese viele Minerale eben aus den Gesteinen gelöst werden. Darum ist eben bei uns dann hier im Rheingraben da auch Lithium drin, was man eben potenziell gewinnen kann aus diesen Wässern.
Jetzt haben wir viel darüber gehört, wie es an den anderen Teilen der Welt aussieht, beziehungsweise wie gar nicht einfach das ist, wenn man eine Lagerstätte hier in Deutschland hat, selbige zu erschließen. Es braucht noch viel technologische Innovation, um damit umzugehen. Ich erinnere mich, dass Sie mal an anderer Stelle in dem Zusammenhang ein Bild benutzt haben und gesagt haben, was in einer Lagerstätte liegt an Rohstoffen, steckt im Prinzip auch in 3 Airbussen drin. Kann man daraus den einfachen Schluss ziehen, man müsste einfach nur 3 Airbusse nehmen und dann die ausschlachten und dann hätten wir dort das Material, das wir brauchen? Ist es so einfach? Nein, wahrscheinlich nicht.
Na, das mit den 3 Airbussen ist einfach der Vergleich für die Menge an Geld, die man einsetzen muss, um eine Lagerstätte aufzumachen. Und wenn man eben 3 Airbusse kauft, dann kostet das ungefähr 1 Milliarde Euro. Und die muss man dann auch in die Hand nehmen, um zum Beispiel bei den seltenen Erden dann eben eine Lagerstätte aufzumachen und die Versorgungssicherheit dann also über ja auch viele Jahre sicherzustellen. Und das kann man auch machen, weil natürlich Unternehmen, die da professionell tätig sind, gerne nach Investoren suchen. Und die gibt es dann eben in Kanada, in Australien und anderen Ländern. Und dann kann man sich beispielsweise auch in Deutschland eben an solchen Lagerstättenprojekten beteiligen. Oder wenn wir eine Firma hätten, dann könnte die auch global, wie andere Länder das auch machen, nach Lagerstätten suchen und die dann eben nach den entsprechenden Standards explorieren. Das war mit den 3 Flugzeugen gemeint, dass es ja eigentlich im Grunde genommen nicht so teuer ist, wenn ein Industrieland wie Deutschland oder eben auch die EU ist ja da, hat ja dieselben Probleme wie Deutschland, eben was die Versorgung mit Rohstoffen angeht, die könnten dann eben durch so eine Maßnahme sich eben für die Rohstoffe eben, speziell eben für die seltenen Erden, dann auch unabhängig machen.
Und das passiert oder das passiert nicht? Wo stehen wir da?
Manche Unternehmen sind schon durchaus tätig und da wir ja in Deutschland keine große Firma mehr haben, die selber international metallische Rohstoffe abbaut, kaufen eben Firmen sich beispielsweise in Lagerstätten ein. Und so stellt man vielleicht dann auch sicher, dass eben ja auch unsere Anforderungen an eben die Arbeitsbedingungen und Umweltschutz auch international gewährleistet werden.
Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weiter denken und überlegen, was es denn dann noch an weiteren Alternativen gibt, denn wir sprechen ja immer noch von einem immensen Bedarf und wie Sie eben beschrieben haben, ändern sich ja durchaus auch manche Dinge. Aber was ist denn mit ganz anderen Möglichkeiten, Rohstoffe wiederzugewinnen und zu recyceln? Wäre das eine Möglichkeit, der Rohstoffknappheit vorzubeugen?
Ja, also Recycling ist gut, Recycling ist wichtig. Recycling muss eben doch rohstoffspezifisch untersucht werden, weil nicht immer Recycling auch ökonomisch und ökologisch besser ist als der primäre Rohstoffabbau. Das hat damit zu tun eben, ob ich da ein sortenreines Metall recyceln kann oder ob beispielsweise der Energieaufwand sehr hoch ist, wenn ich das Kupferkabel aus einem abgebrochenen Haus gewinnen muss. Aber da die Weltbevölkerung steigt und der Wohlstand auch, ist der Rohstoffbedarf eben weiterhin wachsend und da wird sich auch erstmal nichts dran ändern. Die erneuerbaren Energien, die sind eben, wie gesagt, rohstoffintensiv. Das heißt, ich brauche viel mehr Rohstoffe pro erzeugter Leistung als bisher. Und damit wird eben der Rohstoffbedarf global steigen. Und beim Thema Batterie hat ja auch mit der Energiewende zu tun. Da kann man sich auch ganz praktisch vorstellen, weil wir ja gar nicht so viele Autos haben, die eben mit einer Batterie fahren. Kann ja auch gar nicht so viel recycelt werden. Und da müssen ja erstmal die Rohstoffe da sein, um überhaupt diese neuen Technologien in den Markt einzuführen. Und mir scheint, wir sind da in Deutschland immer auf einem guten Weg, eben wenn es um das Recycling geht. Oft ist es auch ein Downcycling, das heißt, man kann es gar nicht zurückbringen in den Kreislauf. Aber die Frage ist eben, wo bekommen wir die Rohstoffe her? Und die Rohstoffe werden eben zum Teil durchs Recycling gedeckt und zum Teil eben aus den Primärquellen. Wir sind in Deutschland zum Beispiel beim Kupfer, glaube ich, ganz gut. Beim Kupfer, glaube ich, ist unser Recyclinganteil 47%, in der EU 17%. Bei manch anderen Rohstoffen ist es besser und da gibt es eben viele Rohstoffe, wo die Recyclingraten nicht so gut sind. Und das hat dann eben ja auch technische Gründe, weil es sich einfach gar nicht lohnt zu recyceln. Und nochmal, also Recycling ist gut und wichtig, aber wir brauchen eben zudem eben den Zugang zu primären Rohstoffen nach wie vor.
Und welche anderen Lösungen gibt es? Wir haben eben schon über technologische Innovationen gesprochen. Wird nicht die technologische Lernkurve in den nächsten Jahren so steigen, dass man den Rohstoffbedarf dadurch in vernünftigen Grenzen halten kann?
Natürlich gibt es neue Entwicklungen. Ich finde immer, das Simpelste ist immer bei uns in Deutschland eben die Verhüttung. Also wenn wir keine Hütten in Deutschland haben, dann können wir auch gar nichts recyceln. Und was oft vergessen wird, diese Hütten, die dann eben ja den Primärrohstoff oder auch eben den Schrott eben wieder gewinnen, die haben noch eine zweite Funktion, denn eben viele kritischen Rohstoffe, die gibt es gar nicht an Lagerstätte, die gibt es nur eben als Nebenprodukt bei so einer Verhüttung. Also wenn wir eben jetzt auf diese energieintensiven Hütten verzichten in Deutschland, dann haben wir weder Recycling noch einen Zugang zu diesen kritischen Rohstoffen. Also die Lösung, würde ich mal sagen, ist die Summe des Bekannten und die Erforschung des Unbekannten. Denn das war ja schon immer so in der Geschichte, dass wir immer Dinge wussten und dann aber neue Dinge erfunden haben. Und so wird das auch weitergehen. Und wichtig ist dabei, glaube ich, auch, dass wir uns gerade in Deutschland bewusst sind, dass nur Bergbau und Recycling zusammengeht. Also die Aufsuchung und Gewinnung von den Primärrohstoffen und dann die Metallurgie mit der Verhüttung und Raffination von Primärrohstoffen und von Schrott, die machen eben, dass wir da mit den Rohstoffen auch in Zukunft eben, was die Versorgungssicherheit eben nicht unbedingt ein Problem haben müssen, wenn es um die Verfügbarkeit geht. Denn geologisch gesehen haben wir ja an Rohstoffen keinen Mangel, aber gerade jetzt eben mit der Corona-Krise und wie sich jetzt global hier und da schon die Wirtschaft erholt, sehen wir ja schon, dass also die Verfügbarkeit von Rohstoffen hier bei uns in Deutschland zu Engpässen führt. Und ich denke eben, ja, dass es weiter Innovation braucht. Und vielleicht haben wir auch wieder irgendwann eine disruptive neue Energieform oder neue Technologien, die dafür sorgen, dass die Rohstoffe nachhaltiger gewonnen werden können und auch eben, dass die Rohstoffe besser und längerfristig im Kreislauf geführt werden können. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher.
Welche disruptive, an was denken Sie da, wenn Sie sagen, disruptive Technologien, schwebt Ihnen da schon was vor oder ist das einfach so der allgemeine Begriff, den Sie jetzt in die Diskussion werfen?
Na, disruptive Dinge hat es eben öfter gegeben, auch Dinge eben in der jetzigen Zeit. Also ein Ding, was sich zu disruptiv eben entwickeln könnte, wäre eben, dass es Lithiumquellen gibt, von denen man vorher gar nicht dachte, dass man die da gewinnen konnte. Und genauso war es in den 2000er Jahren in den Vereinigten Staaten, die ein Energieimportland waren und dann zum Energieexportland wurden, weil sie eben dann mit der neuen Technologie des horizontalen Bohrens und des Frackings eben vom Importland zum größten Energieexportland der Welt geworden sind und damit sich ja auch die Geopolitik geändert hat. Und so bin ich mir sicher, dass es auch in Zukunft disruptive Dinge geben wird, die man eben nicht vorhersagen kann.
Das finde ich einen spannenden Aspekt. Was mich dabei interessieren würde, ist die Frage, wie gehen wir denn dann mit den negativen Konsequenzen um? Also jede disruptive Technologie birgt ja auch Risiken, einerseits finanzieller Art, andererseits aber auch eben in Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Muss man das nicht auch in diese allgemeine Überlegung mit einbeziehen?
Ja, und da sind wir, glaube ich, ja von der globalen Perspektive muss man einfach berücksichtigen, dass ja verschiedene Länder eben ja die Risiken und die Möglichkeiten unterschiedlich evaluieren. Und wir in Deutschland haben das auch gemacht, indem wir gesagt haben, wir haben da vielleicht schon auch ein Potenzial für dieses Gas, was eben mit horizontalem Bohren und Fracken gewonnen werden könnte, und wir verzichten. Und andere Länder machen das aber nicht. Und so ist es auch bei den metallischen Rohstoffen. Natürlich haben wir auch metallische Rohstoffe. Und ich habe ja schon gesagt, dass das eben zur Diversifizierung beitragen würde, wenn wir auch heimische Rohstoffe im Bereich Metalle gewinnen können. Aber die Menge, die wir als Exportland brauchen, die reicht nicht.
Wie führen wir denn in Deutschland den Diskurs? Spielt da die deutsche Rohstoffstrategie eine wegführende Rolle oder finden die Diskussionen woanders statt?
Also die Politik durch eben letztendlich das Bürgervotum setzt die Richtlinien, die Randparameter und an denen eben entwickelt die Industrie die Lösungen. Und das ist eben auch gut so, dass es da eben gesellschaftlichen Konsens gibt. Wichtig ist einfach nur, die Rahmenparameter so zu halten, dass sich da auch eben offene Technik, offene Lösungen entwickeln können. Dass wir eben ein Net Zero haben müssen, steht ja außer Frage. Dass der anthropogene Ausstoß an CO2 reduziert werden muss, denke ich, steht auch außer Frage. Aber wie das geschehen kann, das glaube ich, das sollte nicht eben die Aufgabe der Politik sein, die Lösungen vorzuschreiben, sondern das Ziel, das sollte dargestellt werden. Bei der Energiewende zum Beispiel, ob die Batterie sich durchsetzt oder die Brennstoffzelle, ob es E-Fuels gibt oder vielleicht sogar Wasserstoff aus Erdgas mit dem Nebenprodukt Kohlenstoff für den Leichtbau, sind Sachen, die sich, denke ich, am Markt entwickeln und durchsetzen müssen. Aber das Ziel, das sollte eben klar sein und das ist Net Zero. Kein CO2-Ausstoß.
Jetzt haben wir über die Politik gesprochen. Womit beschäftigen Sie sich als Geologe, als Geowissenschaftler in diesem Themenfeld?
Wir am KIT forschen in den angewandten Geowissenschaften zu den Themen Energie, Rohstoffe, Speicher und Grundwasser. Mit dem Thema Energiewende und Rohstoffe befassen sich bei uns in den Geowissenschaften mehrere Professuren. Themen sind die flache und tiefe Geothermie, Staudämme, die Nutzung von Untergrundspeichern, zum Beispiel für Wasserstoff und die Gewinnung von Lithium aus Formationswässern. Mein Team analysiert Gesteinsparameter und entwickelt Modelle für die Untergrundnutzung. Im Think Tank Industrielle Ressourcenstrategien, der am KIT angesiedelt ist, untersuchen wir zudem resiliente Rohstoffstrategie.
Herr Professor Hilger, ist das ein spannendes Feld, über das wir uns noch länger unterhalten könnten. An der Stelle danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch.
Herzlichen Dank, Frau Krumme.
Das war Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Sie finden diese und weitere Folgen auf www.energieagentur.nrw und überall, wo es Podcasts gibt.